Moin Tagchen, Servus und Mahlzeit. Willkommen zu Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern, mit Malern, über Maler. Und ich bin euer Host Maxe. Und heute geht es um das Thema Mitarbeiter finden und binden. Und es ist ja auch ein Thema, was die gesamte Branche beschäftigt. Also wir diskutieren seit Jahren über das Thema Fachkräftemangel. Es kommen immer weniger Leute in unsere Branche. Gerade im Malerhandwerk sind wir jetzt nicht diejenigen, die so eine wahnsinnig spannende Außenwahrnehmung auch in der Jugend haben. Und deswegen fällt es immer mehr den Leuten auch schwer, Bewerber zu finden und auch neue Azubis einzustellen. Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mich mit Malerbetrieben unterhalte, beziehungsweise mit Betriebsinhabern, die bilden schon gar nicht mehr aus, weil die auch gar keinen Bock mehr haben. Gerade bei den Azubis, die sie dann bekommen, da wird's dann auch manchmal schwierig, von beiden Seiten miteinander richtig umzugehen. Also da treffen dann auch Generationen aufeinander, die gar nicht mehr so gut miteinander klarkommen. Und es ist ein vielschichtiges Problem. Und dafür habe ich mir heute einen super Experten eingeladen, der über dieses Thema mit mir spricht. Und das ist der Daniel Otremmer. Hi Daniel.
Ja, Mahlzeit Max.
Sehr schön. So, und jetzt starten wir einfach schon mal direkt durch. Warum fällt es so vielen Betrieben im Malerhandwerk heutzutage so schwer, überhaupt noch an Bewerber ranzukommen?
Ich denke, man stellt sich häufig die falschen Fragen. Wenn ich mir häufig halt auch sage, immer ist es schwierig, oder ich höre das die ganze Zeit von außen, ist es schwierig, Leute zu finden, Fachkräftemangel, keine Azubis mehr, die Azubis sind faul, was auch immer. Wenn ich das den ganzen Tag höre, dann ist das natürlich auch das, was ich glaube. Und schränke mich dann selber darin ein, dass ich sage, okay, ich gehe effektiv los und sage, ich suche wirklich jemanden. Weil, und da ist ein alter Spruch, wie man auch immer früher schon gesagt hat, wer sucht, der findet. Ja. Ja, und ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, um Leute zu finden. Die Leute sind da, Leute müssen nur abgeholt werden und ich muss genau wissen, wen suche ich.
Ja, definitiv. Für diejenigen, die jetzt hier sitzen und zuhören, Daniel ist auf der einen Seite Malermeister und hat auch schon selbst sehr erfolgreichen Betrieb geführt und Leute rangeholt. Ich erinnere mich an unsere letzte Aufnahme im Insta-Live-Interview, wo du dich eigentlich vor Bewerbungen gar nicht retten konntest zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist er quasi erfolgreicher Betriebsberater, nicht nur quasi, er ist erfolgreicher Betriebsberater für Handwerksbetriebe und kann deswegen jetzt auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf die ganze Sache schauen, gerade weil er den Einblick auch in viele Betriebe hat. Und ich glaube, das ist nicht das einzige Problem, was viele Betriebe haben, ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich komme ja eigentlich aus dem Malerhandwerk. Also ich habe meine Systeme, meine Prozesse aus dem Malerhandwerk natürlich bezogen, daraufhin aufgebaut. Und mir liegt auch das Malerhandwerk besonders am Herzen. Also das ist so mein Thema, ne? Das habe ich gelernt, das liebe ich und ich weiß auch, was ich am Malerhandwerk habe. Aber ich weiß auch, dass alle anderen Handwerksbetriebe oder andere Handwerksbranchen dieselben identischen Herausforderungen haben und dass man die natürlich übertragen kann. Und ja, deswegen möchte ich einfach den Leuten helfen.
Super. Was machst du jetzt, wenn du in einen Betrieb kommst, gerade wo diese dir sagen, boah, also eigentlich läuft ja alles super, aber ich komme halt einfach nicht an neue Leute und Meine Altgesellen sind halt langsam alt, die gehen bald in Rente. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn an Leute?
Ja, die erste Frage ist immer erstmal, was suchst du? Wen suchst du? Wie viele suchst du? Also, dass man erstmal Fragen klärt, ne? Also, dass mir klar wird, immer Klarheit schaffen ist immer das allererste, was ich tue, wenn ich ein Problem lösen will. Wenn ich sage, zum Beispiel, ich möchte ein oder zwei Azubis finden oder ich brauche einen neuen Gesellen oder zwei neue Gesellen, dann ist erstmal die Frage, welche Aufgaben sollen diese Leute übernehmen? Also, dass man auch ganz klar sagt, okay, welche Aufgaben werden diese Personen, die wir einstellen wollen, übernehmen? Und natürlich auch, welche Erwartungen habe ich daran? Ne? Also, erwarte ich davon, dass einfach nur einer pünktlich kommt oder erwarte ich einen gewissen Qualitätsstandard? Dann sieht die Welt natürlich ganz anders aus.
Also, dementsprechend musst du dann auch gucken, wen du dir da einlädst und wen du dann auch ausbildest.
Weil jeden, den ich einlade, der nicht meinen Erwartungen entspricht, weil ich das nicht klar definiert habe, sorgt dafür, dass ich dann hinterher draußen sage, hör mal, ich finde keine guten Leute. Ja, weil ich selber nicht klar definiert habe, wen suche ich eigentlich. Also ich gebe den Leuten gar keine Chance, dass die Richtigen sich bei mir bewerben.
Also viele Betriebe machen es, glaube ich, ja auch so. Die merken einfach, das Auftragsbuch ist voll und sie merken, sie brauchen mehr Leute oder sie haben nicht genug Kapazitäten, um diese Aufträge abzudecken, aber machen sich keine Gedanken darum, was für Leute sie jetzt eigentlich brauchen.
Genau. Also vor allem, das ist halt auch häufig das Thema, dass wir uns erst darum kümmern, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also so sagt man ja so schön, es ist eigentlich schon zu spät und jetzt kümmere ich mich drum. Jetzt bin ich in einer stressigen Situation. Jetzt müsste ich mir eigentlich aneignen, wie sucht man überhaupt Leute, wie halte ich Leute, wie optimiere ich meinen Bewerbungsprozess oder wie schließe ich auch jemanden die Verträge halt auch ab. All diese Fragen, die aufkommen und dann ist einfach eine Überforderung beim Unternehmer, beim Selbstständigen oder wer auch hier immer in dem Betrieb halt dafür zuständig ist, meistens der Unternehmer, der sowieso viel zu viele Aufgaben hat, der ist jetzt komplett überfordert und jetzt soll er in der Situation gute Leute finden. Sehr schwierig.
Ja, ich glaube, was viele auch für eine Schwierigkeit haben, ist mit einer neuen Generation an Arbeitnehmern umzugehen. Das ist, kommt ja auch noch mit dazu. Du sagst auf der einen Seite, ich muss meinen Qualitätsanspruch haben und die Leute müssen diesem Qualitätsanspruch auch gerecht werden können. Und auf der anderen Seite habe ich aber vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Ansprüche, die nicht mehr der jetzigen Zeit gerecht werden. Also gerade wenn ich jetzt mal in die Generation unserer Eltern gucke, da war es ja immer noch Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenkneifen und einfach durch. Und da war eine Ausbildung halt auch damit verbunden, dass ich öfter mal einen Kasten Bier durch die Gegend geschleppt habe und noch gar nicht so richtig gelernt habe, worum es im Handwerk eigentlich geht. Und die Azubis haben aber vielleicht auch eine andere Vorstellung davon, wie heutzutage ausgebildet wird. Wie kriegt man das unter einen Hut?
Jetzt wäre für mich halt, und da kommt es schon wieder mit dem Authentischen, dass ich authentisch nach Leuten suche. Und wenn ich nenne ihn einfach mal Manfred, ja, 56, der hat einen Holzfällerbetrieb und der will den ganzen Tag nur, dass einer da stumpf vor dem Baum steht und die Bäume kloppt mit einer Axt, dann suche ich nicht jemanden, der qualifiziert ist, Abitur hat und vielleicht sagt, ich will mehr aus meinem Leben machen. Aber wenn ich das in die Stellenausschreibung schreibe, ja, dann kriege ich da jemanden, der wird unglücklich, ich werde unglücklich, weil der nicht seine Arbeit erledigt. Aber ich könnte auch einfach sagen, ich suche jemanden, der kloppen will. Ja, und wenn du wirklich jemanden suchst, der da den ganzen Tag kloppen will, weil es gibt diese Menschen, es gibt die Menschen für alles, ja, die haben Bock da drauf, dann such den doch, dann schreib das doch da rein, aber da müssen wir nicht immer diese Standardvorlagen dann, keine Ahnung, vom, ich sage jetzt keine Institute, aber nehmen, reinstellen, weil das spricht niemanden an.
Ja. Das ist auch nochmal spannend, wenn du gerade so über diese Vorlagen sprichst. Ich finde es Wahnsinn, wie sehr die sich auch alle ähneln. Also mittlerweile weiß ich ja als Bewerber anhand der Anzeigen gar nicht mehr, worum es wirklich geht. Also es steht ja bei allen irgendwie das Gleiche drin. Und das, was ich dann dort vorfinde in dem Betrieb, entspricht meistens auch gar nicht von dem, was da wirklich drin steht. Ne?
Das kommt ja dazu. Also einmal haben wir auf der einen Seite die Schüler, ja, die ihren Lebenslauf von jemandem erstellen lassen und auf der anderen Seite ein Betrieb, die ihre Bewerbung, also ihre Stellenausschreibung erstellen lassen von jemandem. Also eigentlich kommunizieren zwei, die nichts damit zu tun haben, miteinander und wollen jetzt verbinden, connecten. Wenn ich mich jetzt mal so hinstellen würde und sage, die meisten suchen ja nur ein, zwei Leute vielleicht. Ich gehe wirklich mal raus und nehme das selber in die Hand. Also ich suche die Person, die wirklich zu mir passen könnte, mit meinen ganz klaren Vorstellungen und rede mit Leuten, die da reinpassen könnten. So, und dann einfach mal ein persönliches Gespräch. Immer diese Umwege, das dauert doch ewig. Wenn ich schnell Bedarf habe, ne, dann muss ich rausgehen, dann muss ich mit Menschen reden und dann muss ich auch einfach mal einen Handschlag geben und sagen, hey, wäre das nicht was für dich? Überall laufen Leute rum, wir laufen an allen vorbei hier heutzutage.
Ja, das, vor allen Dingen kannst du dann halt auch wieder die Karte, die du gerade gezogen hast, spielen, authentisch zu sein.
Ja.
Weil das hast du halt im klassischen Bewerbungsverfahren mit Stellenanzeigen nicht. Also du kannst halt Videos machen, das ist halt aufwendig, das ist auch cool, aber das hat auch nicht jeder die Kapazität für das, da so ein cooles Video über sich zu machen. Und ich glaube, im Gespräch 1:1 merkt man halt am ehesten, ob man einfach zueinander passt. Und dann merkt man halt auch gerade, wenn man authentisch ist und dieses authentische Bild von sich wirklich ehrlich wiedergibt, dass man halt auch merkt, dass man zueinander passt oder halt auch nicht. Jetzt sagst du musst halt rausgehen und die Leute ansprechen. Du hast das viel auch über Social Media damals gemacht. Also so kommst du ja auch direkt in eine direkte Kommunikation mit den Leuten. Jetzt sind viele Betriebe aber gar nicht so Social Media affin.
Richtig. Und das ist gar kein Thema. Deswegen, da sage ich ja, ich habe ja etwas aufgebaut, damit ich viele Leute finde. Viele Leute, die genau in mein Schema passen. Bei mir wurde nicht geraucht, bei mir müsstest du von der Persönlichkeit passen. Du musstest jung, dynamisch sein, du musstest Bock haben. Also ich hatte ganz andere Anforderungen, als einfach nur zu sagen, ich suche jemanden. So, und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dann habe ich den Bewerbungsprozess optimiert. Ich habe das Preboarding, also dass jemand sich anmeldet und ich habe den erst beim Bewerbungsgespräch kennengelernt und wusste dann aber schon, okay, der passt genau in mein Schema. Also wenn der hier sitzt, dann will der bei mir arbeiten. So, und viele brauchen einfach nur, wenn sie ein oder zwei Personen brauchen, ja, dann kann ich Social Media vielleicht langfristig aufbauen, wenn ich sage, ich will in den nächsten Jahren wachsen oder ich möchte vielleicht einen kleinen Bewerberpool haben, wo ich drauf zurückgreifen kann, falls mal Engpässe sind. Ja, das kann man auch mit Menschen kommunizieren, das ist gar kein Thema. Aber dann brauche ich kein Social Media, dann brauche ich nicht die Videokampagnen starten, Ads schalten, Kaltakquise oder wie das alles heißt. Mhm. Da rufe ich einfach mal Leute an oder ich frage mal in meinem Team, hör mal, kennt ihr nicht einen?
Ja.
Geh mal in eine Schule rein, geh mal in eine Meisterschule. Sag, hör mal, ich habe hier den Betrieb, das kann ich bieten, wer hat Bock? Ja, das ist der kürzeste Weg.
Ja.
Aber diese Aufgabe kann ich nicht abgeben, das ist das.
Machen das viele Betriebsinhaber, dass die an Schulen gehen? Weil das ist ja eigentlich der kürzeste und schnellste Weg, an junge Leute ranzukommen.
Das wäre der kürzeste Weg, aber ich merke, also das sind meine Erfahrungen, ne? Also ich habe jetzt nicht viele gesehen, ja, die sich austauschen, also die wirklich mal auch überzeugt davon sind, dass es eine gute Ausbildungsstelle ist oder dass das ein guter Arbeitsplatz ist. Ja, wie kann ich das denn nach außen tragen, wenn ich weiß, okay, so gut ist das vielleicht doch nicht. So, und dann, da fängt es dann halt auch an. Wenn ich nicht von meinem eigenen Produkt überzeugt bin, dann kann ich das nicht verkaufen. Außer ich bin unauthentisch und fange an, den Leuten irgendwas zu sagen, was nicht stimmt. Aber das fällt mir hinterher auf die Füße.
Das heißt also erstmal eigentlich den eigenen Hinterhof kehren müssen, um dann auch die Leute von sich authentisch überzeugen zu können. Weil ansonsten wird es halt auch wieder ungemütlich. Du bist ja auch unglücklich dann, ne?
Ja, richtig. Und es ist halt, und das fällt mir halt auf, die Leute geben halt auch auf. Und ich kann das verstehen, weil keine Zeit da ist. Ja, die Leute haben keine Zeit, jetzt sich alles auszuprobieren, was funktioniert nicht, kann ich ein Video schalten, kann ich WhatsApp, kann ich irgendjemanden anrufen, jetzt habe ich den beim Bewerbungsgespräch, jetzt sagt er doch kurzfristig ab oder der hat einen Vertrag und sagt nach 2 Monaten, hör mal, das passt mir nicht, jetzt muss ich wieder neu anfangen zu suchen. Das sind Themen, die muss man vorbereiten. Da muss man erstmal, löse ich ein Problem, ja, dass wir sagen, okay, wir haben weniger Stress, wir haben wieder mehr Zeit, wir haben dieses Problem gelöst, wir können jetzt uns darauf fokussieren, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. So, und dann baue ich Systeme auf, je nachdem, wie das halt für deinen Betrieb wichtig ist. Also, wie viele Leute wollen wir überhaupt ansprechen? Weil wenn du 100 Bewerbungen bekommst im Monat, wie willst du die denn angucken? Wie willst du die qualifizieren? Wie willst du mit den Leuten reden? Ja, also das heißt, es bewerben sich Leute bei dir, du antwortest nicht. So, jetzt hast du diese Menschen verloren. So, und deswegen, das darf nicht passieren. Deswegen ist es bei mir immer ganz, ganz wichtig, lass uns ein Problem lösen. Lass uns die Leute finden, die du jetzt brauchst. Und dann sage ich dir, wie wir nachhaltig dafür sorgen können, dass sich Leute automatisch bei dir bewerben und genau die passenden Leute, die genau zu dir passen.
Das heißt, über den klassischen Bewerbungsprozess werde ich halt die Leute nicht authentisch ansprechen können. Wenn ich den Hinterhof nicht gekehrt habe, werde ich die Leute auch nicht halten können. Und ich muss halt gucken, dass bei mir erstmal die Probleme gelöst sind und eine Struktur aufgebaut haben, um die Leute überhaupt erstmal sinnvoll einladen zu können zu mir, um das jetzt mal so grob zusammenzufassen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Jetzt gibt's 1000 Kanäle, über die man theoretisch Leute ansprechen kann. Wir hatten vorhin Social Media, wir hatten die Möglichkeit, Ads zu schalten oder Online-Stellenanzeigen zu schalten. Es gibt auch noch die klassische Zeitungsanzeige, die ja eigentlich praktisch gar keinen Bestand mehr hat heutzutage. Korrigiere, kommt immer auf die Region drauf an, kommt auch immer aufs Blatt drauf an. Also es gibt Zeitungsanzeigen, die verpuffen einfach, weil da gibst du 1.000 Euro für eine Anzeige aus, dafür, dass das dann so klein abgedruckt ist in Schwarz und Weiß. Und das schlägt halt keiner am Freitag oder am Sonntag auf. Und dann wieder in anderen Regionen, gerade wo du dann vielleicht in einem Magazin auftauchst oder eine größere Anzeige schaltest, kann es halt sein, gerade auch wenn es mal ländlicher wird oder so, dass Leute da drauf reagieren. Was ist denn deine Erfahrung, wie es sinnvoll ist, die Leute anzusprechen, je nach Kanal?
Ja, also erstmal nochmal einmal ganz kurz dazu. Es ist immer wichtig, wenn ich Aufmerksamkeit generieren möchte, also ob es im Vertrieb ist, in der Mitarbeitergewinnung oder was auch immer, Kundengewinnung, Aufträge generieren, was man vorhat, es ist immer wichtig, ich werde mit einem bestimmten Produkt in Verbindung gesetzt. Also das heißt, wenn man Daniel Tremmer hört, weiß man, Malerarbeiten, hochpreisig, Extraklasse, cooles Team, was auch immer. Ja, damit wird man dann verbunden. Wenn jetzt jemand so eine Stellenanzeige sehen würde, dann wäre ja die Frage erstmal, der guckt sich ja das dann erstmal an. Also er guckt dann erstmal, es gibt eine Website, gibt es ein Instagram oder gibt's, wo kann ich mich informieren, was dieser Betrieb anbietet. Und deswegen denke ich, funktionieren diese Sachen nicht. Weil du müsstest das alles erstmal aufbauen, weil du schreckst die Leute ab. Selbst wenn sie deine Stellenanzeige sehen, werden sie sich nicht melden, weil sie nachgeguckt haben und finden nichts vor. Das bedeutet, ich muss die Leute abholen und muss denen, und das ist der einfachste Weg über Social Media, dass ich darstellen kann, wer sind wir, was machen wir, was tun wir. Und das ist natürlich, das ist Gold wert in der heutigen Zeit. Wenn sich jemand anonym über deinen Betrieb informieren kann und gucken kann, ey, das wäre was Geiles. Weil die Leute haben ja auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, auch die sind ja auch ein bisschen schüchtern, das sind vielleicht manchmal junge Menschen, ne? Und die wollen jetzt nicht mit einem 50-Jährigen da sich hinsetzen und dann direkt anrufen oder so, hey, ich suche eine Bewerbungsstelle. Die wollen ja erstmal gucken, wer arbeitet da, mit wem würde ich arbeiten, wie ist das Arbeitsklima, wo ist das, ja, wo ist der Standort, was machen die für Arbeiten? Und darüber hinaus kann man dann halt wirklich gute Leute systematisch einfach finden, ne? Also die bewerben sich sozusagen selber dann.
Das ist natürlich dann auch cool, gerade wenn du auf junge Leute sozusagen abzielst. Und was du schon gesagt hast, ich glaube, Arbeitsklima spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das ist noch viel wichtiger als das Geld, was dann mir quasi der Betrieb zahlt, dass ich mich dann da dort vor Ort wohlfühle. Woran machst du ein gutes Arbeitsklima fest, was dann halt auch Leute ansaugt, sage ich jetzt mal?
Das hat immer mit damit zu tun, dass ich irgendwo ähnliche Werte vertrete. Also ähnliche Werte müssen in einem Team untergebracht werden. Also wenn der eine sagt, mal, ich lege Wert auf Disziplin und der andere sagt auf Kreativität, ja, und dann kriegt man das irgendwie nicht zusammen verbunden. Also da merkt man, okay, da ist eine Disharmonie einfach in so einem Team. Das ist dann immer kontraproduktiv. Also das heißt, wenn ich sage, okay, ich weiß, es gibt ja verschiedene Parts im Unternehmen. Also das kann man, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auf der Baustelle und dieses Team muss zusammenspielen. Und harmonisch wirkt sich das immer aus, wenn die Werte ähnlich sind von den Leuten, die zusammenarbeiten. Und ja, das ist immer, deswegen war mir bei mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich nach außen präsentiere, was sind unsere Werte, wonach solltest du leben und das sollen wir auch leben. Also das heißt, ich muss auch vorbildlich das wiedergeben, was ich dann erwarte. Also ich muss ein Vorbild sein.
Was machst du, wenn du jetzt in den Betrieb reingehst und du merkst, okay, hier ist Disharmonie, also hier passt irgendwie das Arbeitsklima nicht. Also gerade das ist ja auch so ein Stück weit das Rückgrat von einem Betrieb. Auf der einen Seite klar, Organisation, Struktur, Aufgaben, Verteilung und so weiter, das, ich sag jetzt mal die harten Faktoren, aber gerade wenn es dann so um die weichen Faktoren geht, wie gehst du in die Betriebe rein und was sind so die Stellschrauben, die du drehen kannst?
Also man kann 1000 Stellschrauben drehen. Das ist erstmal die größte Herausforderung, die man, wenn man selber Unternehmer oder Selbstständiger ist, sieht und die einen überfordert. Also das heißt, ich sehe 1000 Sachen, die ich machen könnte, mache nichts. Das ist ganz klar, das ist so, das ist der Mensch, egal ob du zu Hause das hast, im Unternehmen oder egal in welcher Lebenssituation, wenn du zu viel hast und über diese ganzen Sachen nachdenkst, kannst du nicht wirklich effektiv an etwas arbeiten. Das bedeutet, wir schaffen einen Überblick, immer eine Ist-Analyse, also dass man wirklich weiß, wo stehen wir gerade. Das ist einfach nur der Ist-Zustand und der soll gar nicht bewertet werden. Ist es nicht schlecht oder gut, so ist es einfach gerade. Das ist das, was ich in der Vergangenheit geleistet habe und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, da stehen wir. So, und jetzt kann ich etwas anpassen und das ist so wertvoll, so machtvoll, wenn du dich darauf einlässt zu sagen, okay, vielleicht ist etwas nicht so, wie ich mir gerade vorstelle, aber ich rede es nicht schön oder rede es nicht noch schlechter, es ist einfach so und jetzt können wir ganz klare Schritte gehen, damit diese Situation sich ändert. Also das würde bedeuten, wenn ich in einen Betrieb reinkomme, wo Disharmonie herrscht, also im Team oder unter Unternehmer und Mitarbeiter, würde ich erstmal herausfinden, was stört. Ja, wenn man wüsste, was stört, ja, dann kann man ja auch darüber reden. Wenn man aber nicht darüber redet, also wenn man es einfach nur unter den Teppich kehrt und einfach nur drüber hinwegschaut, dann kann ich nichts ändern.
Wie ist deine Erfahrung, was das Thema offene Kommunikation in Betrieben angeht? Also du sprichst, glaube ich, gerade ein schwieriges Thema an für viele Betriebsinhaber, offen mit dem Team zu kommunizieren. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile gegenüber seinen Arbeitnehmern, was man dann zurückbekommt. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit mit Angst behaftet, was ich dann vielleicht auch zurückgespiegelt bekomme. Wie ist deine Erfahrung mit Thema offener Kommunikation?
Ja, das ist, was du gesagt hast, absolut richtig. Ne? Man hat halt auch Angst, etwas zu hören, was man nicht hören will. Oder zu sehen, was man nicht sehen will. Ob es Finanzen sind, ob es Mitarbeiter sind, ob es Kunden sind. Man will nicht hören, man will gar nicht nach Feedback fragen. Will jetzt auf einmal kriegst du ein Feedback, was dir nicht gefällt. Du fühlst dich kritisiert für etwas, was du vielleicht nicht verstehst. Aber nur so hast du die Möglichkeit, halt was zu ändern. Da sind zwei Faktoren drin, die schwierig sind. Und zwar einmal, ich muss kommunizieren. Also ich muss ganz klar auf den Mitarbeiter zugehen und auch dem die Möglichkeit geben, mit mir reden zu können. Und auch das in einem offenen Umfeld. Also dass man wirklich sagt, okay, das ist eine gute Basis, mit der man untereinander sprechen kann. Und ich höre mir das auch an. Das Zweite ist, was ich mir aber sehr stark aufgefallen ist, der Mitarbeiter muss erstmal wissen und lernen, was er zu fragen hat. Ja, also er weiß manchmal gar nicht, er sagt einfach nur, ja, ich fühle mich nicht gut. Oder ich habe keinen Bock mehr. Oder mich nervt das hier. So, aber warum? So, und das muss man herausfinden. Also du bist als Selbstständiger, als Unternehmer, bist du eigentlich auch so ein halber Psychotherapeut, ja, oder Zuhörer einfach, der versucht, den Leuten zu helfen, herauszufinden, was sie haben, um dann das Problem zu lösen.
Ja.
Und da kommt es natürlich wieder dann, ne, ein Unternehmer, der muss aber auch noch Aufträge ranholen, Finanzen machen, Kunden gewinnen, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter Zufriedenheit steigern. Du hast so viele Aufgaben.
Ja. Und deswegen häufig auch immer wieder, ich habe keine Zeit.
Das ist das Hauptthema. Du kannst auch keine Zeit, weil dein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, wir müssen priorisieren und wir können nicht alles auf einmal machen. Ja, wenn ich mehreren Hasen hinterher jage, fange ich keinen. Ja. Ja, so ist das einfach. Ne? Und es ist so simpel, dieses Beispiel, aber wir hören darüber hinweg, weil wir sagen, ja, aber das muss jetzt, aber das muss jetzt, das muss jetzt. Du musst priorisieren, damit du mehr Zeit hast.
Also wenn wir über das Thema Begleitung sprechen, ich glaube, wie du vorhin auch schon mal zwischendurch gesagt hattest, viele wissen eigentlich schon, was der richtige Weg wäre. Aber die brauchen auch so ein Stück weit jemanden, der sie an die Hand nimmt, damit sie den Weg gehen können. Wie ist da deine Erfahrung jetzt gerade auch aus Coaching-Perspektive? Mhm. Wie kriegst du das hin, dass die Leute den richtigen Weg für sich erkennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die den Weg dann auch durchziehen?
Mhm. Genau das ist das ja. Ne? Ein Selbstständiger und Unternehmer, die sind immer alleine. Mit wem tauschst du dich aus? Ja, du hast niemanden, den du fragen kannst. Du musst alle deine Herausforderungen, Probleme immer alleine lösen. Ja, du bist irgendwo, hast du als Handwerker angefangen, das kannst du richtig gut. Jetzt gehst du den Weg und sagst, hör mal, ich übernehme Verantwortung für Menschen. Ich sorge dafür, dass Kunden glücklich mit meiner Arbeit werden. Ja, also du nimmst dich da raus, wo du vielleicht gut drin bist, in etwas, gehst in etwas rein, wo du schlecht bist oder was du noch nicht kannst. Kriegst keine Wertschätzung dafür. Ja, also niemand kommt um die Ecke und sagt, boah, richtig geil, dass du Mitarbeiter hast. Richtig geil, dass du Leute versorgst. Richtig geil, dass du dich opferst, damit andere diesen Beruf ausleben dürfen. So, und jetzt stehst du an einem Punkt, wo du nicht mehr weißt, wie du alleine vielleicht auch teilweise Probleme lösen kannst. Ja, und dann hast du noch so viele Probleme. Ey, das ist unglaublich hart. Also ich glaube, es gibt nichts Härteres, als Unternehmer oder Selbstständiger zu sein, wenn es gerade mal nicht läuft. Und das ist ja auch irgendwo deine Aufgabe als Unternehmer, immer zu optimieren. Ja, also du gehst ja, sonst wärst du Angestellter. Ja, du willst irgendwie immer optimieren, willst was verbessern, du willst was verändern. Ja, also das heißt, dieser Punkt, man wünscht sich ja immer diesen Punkt so von dieser Ruhe und diesem, boah, lasst mich mal mit diesen Problemen, lasst mal die Probleme langsam mal weg. Ich will einfach nur so, dass es läuft. Das stimmt nicht. Du suchst dir diese Herausforderungen immer, aber jetzt bist du gerade an einem Punkt, wo du überfordert bist. Und da brauchst du einfach mal Unterstützung. Ja, und da begleite ich dich.
Ja.
Du brauchst jemanden, der dich begleitet, der die richtigen Impulse zur richtigen Zeit gibt. Und nicht, ich kann dir jetzt 20 Bücher nennen, die mir weitergeholfen haben oder die dir weiterhelfen können. Du bist komplett überfordert, bist am selben Punkt.
Mhm. Und so ist es ja am Ende auch. Also gerade wenn du nur das Beste willst und weißt, okay, wir müssen jetzt hier durch einen Prozess durch, der weh tut, der vielleicht auch die Grundvoraussetzung ist, bis du erstmal an den Punkt kommst, dass du Leute einstellen kannst oder dass du deinen Betrieb sinnvoll führen kannst, um diesen Ist-Zustand erstmal zu erkennen. Wie du so schön sagst, ne, wir müssen erstmal den Status quo erkennen. Ja, dann kann das manchmal sehr doll wehtun, glaube ich.
Das ist nicht einfach, aber, und das merke ich immer wieder, ja, mein Coaching ist gerade aktuell so aufgebaut, dass du sehr wenig Zeit investierst und sehr gute Ergebnisse bekommst, sehr, sehr schnelle Ergebnisse. Warum mache ich das? Um dich erstmal dir Luft zu schenken. Ne, eine Teilnehmerin hat gesagt, boah, ich habe das erstmal wieder das Gefühl, dass ich durchatmen kann. Überleg mal, du sagst sowas und wir reden über ein Leben und nicht über eine, ich habe gerade Sport gemacht und will einmal kurz durchatmen, ja, also ich bin gerade eine Stunde gelaufen, sondern sie redet vom Leben. So, und das ist so wichtig. Das ist so unglaublich wichtig. Wir zerstören uns selber.
Ich finde das so spannend, dass du das gerade ansprichst mit dem Leben. Ohne dass das jetzt hier zu metaphysisch und wie auch immer wird, aber betrachten wir es mal realistisch. Also du und ich, wir haben jetzt jeweils beide noch so 50 Sommer auf diesem Planeten, bevor wir ins Gras beißen. Du wahrscheinlich noch ein paar Sommer mehr, weil du dich gesünder ernährst und gesünder lebst als ich, aber so vom Grundsatz her ist das ja so. Dann ist es klar, Stress habe ich so oder so. Also Stress ist nicht vermeidbar.
Ja.
Aber dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt anfange zu priorisieren und eher den Weg des positiven Stresses gehe, der kann mich ja antreiben. Der kann mich ja auch in eine Richtung bringen, die zielführend ist, als dahin zu kommen, dass du sagst, okay, ich habe den ganzen Tag negativen Stress, ich habe für nichts Zeit, ich brauche eigentlich mehr Leute, meine Auftragsbücher sind voll, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und meine Finanzen will ich mir eigentlich gar nicht so genau angucken, weil da stehen Sachen, da stehen bestimmt Sachen drin, die will ich gar nicht wissen. Also ich finde das auch so spannend, ohne jetzt zu sehr abschwenken zu wollen, wenn dann Betriebe dastehen, die haben dann die Mitarbeiter, die haben dann Leute eingestellt und die schreiben die ganze Zeit rote Zahlen, weil die ihren Selbstkosten, also ihre eigenen Kosten gar nicht kennen, die wissen gar nicht, wie sie richtig kalkulieren, ohne das jetzt irgendjemandem vorwerfen zu wollen, aber es gibt halt Betriebe da draußen, die gucken nicht, was ist meine Arbeitszeit wert, sondern die gucken, was verlangt der Betrieb auf der anderen Straßenseite.
Richtig.
Und wenn ich jetzt 3 Cent günstiger bin, dann kriege ich den Auftrag. Das kann aber auch heißen, dass ich Geld mitbringe. Und die schönen Mitarbeiter, die ich gerade alle eingestellt habe, die kann ich dann irgendwann nicht mehr bezahlen.
Was soll ich dazu sagen? Die Leute fragen mich, schreiben aus irgendeinem Bundesland, schreiben mich an und sagen, Daniel, was nimmst du denn die Stunde? Oder was? Nee, noch nicht mal, was nehme ich die Stunde? Was ist üblich bei euch in NRW? Sag ich, was interessiert mich denn, was hier üblich ist? Ich habe doch meine eigene Konsistenz, ich habe doch mein eigenes Unternehmen, ich habe doch meine eigenen Kosten. Da kann doch keiner entscheiden, was ich die Stunde nehmen muss, damit meine Firma sich finanzieren kann. Ja, aber wenn ich diesen Grundgedanken habe, dass ich sage, ich muss mich angleichen, dem Durchschnitt anpassen und dann diese Preise auch verlangen nur, obwohl ich gar nicht für diese Preise arbeiten könnte, weil ich gehe systematisch pleite, ja, dann mache ich etwas falsch. So, und dann muss ich mich hinterfragen. Und das ist halt etwas, das hat viel. Und das ist diese Ebene, wo wir sagen, es ist nicht nur Unternehmer, es ist Persönlichkeitsentwicklung, wo man sagt, hast du das Selbstvertrauen zu sagen, mein Produkt ist das wert? Und das trage ich nach außen? Und das überzeugend beim Kunden und meinen Mitarbeitern zu sagen, ihr seid die Elite, ihr wollt mehr verdienen und ihr werdet mehr verdienen oder ihr verdient mehr. Und beim Kunden werdet ihr so wahrgenommen. Ich bin damals, kein Kunde hat irgendwann mal irgendwas über meine Mitarbeiter gesagt. Ich habe direkt klargestellt, das sind die Leute, die das ausführen. Ja, wenn du das mit denen verärgerst, ja, dann hast du niemanden mehr, der das ausführt. Dann hast du auch nicht mich.
Ja.
So, und ich kenne andere Situationen, wo dann vielleicht so ein Chef hingeht und sagt so, ja, die sind nicht so helle, die sind nicht so gut, tut mir leid. Sag, hör mal, geht's noch? Meine Mitarbeiter sind diejenigen, die das leisten. Ich kann das Umfeld schaffen, damit das jemand leisten kann, aber am Ende das Ausführen, ja, wenn du dich nicht mit meinen Mitarbeitern gut verstehst, dann verstehst du dich mit mir nicht gut.
Ja. Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte höre. Also, dass Betriebsinhaber nicht die Verbindung haben zu ihren Angestellten, beziehungsweise zu denjenigen, die ja eigentlich das Unternehmen am Leben erhalten. Da sind wir jetzt beim Thema Mitarbeiterbindung eigentlich angekommen. Mhm. Also klar, auf der einen Ebene, wie ist meine Ebene zu meinen Mitarbeitern? Und auch, was du vorhin angesprochen hast, was lebe ich vor als Vorbild? Ja. Und wir hatten das Thema Klima, was ich ja auch klar beeinflusse als Führungspersönlichkeit. Mhm. Was sind für dich die Themen, die dafür sorgen, dass ein Mitarbeiter bleibt, beziehungsweise andersrum auch vielleicht drauf geguckt, was sorgt dafür, dass ein Mitarbeiter irgendwann geht?
Ja, okay. Sehr, sehr gutes, spannendes Thema, weil das ist natürlich auch Mitarbeitergewinnung. Wenn die alle gehen, dann ist es natürlich auch schwierig, dann neue Mitarbeiter zu finden, weil da musst du wie am Fließband immer neue wieder reinbekommen. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sagt, jeder hat in dem Unternehmen seine Aufgabe. Ja, also wenn du, und keine Aufgabe ist weniger wichtig als die andere. Also jemand, der auf der Baustelle die Arbeiten durchführt, ist genauso wichtig wie der, der im Lager die Ordnung hält oder im Marketing uns nach draußen vermarktet oder der Unternehmer, der vielleicht Vertrieb macht oder neue Kunden gewinnt oder strategische Dinge. Nur eine Arbeit ist immer gleich viel wert. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal wir reden aneinander vorbei, dass wir sagen, ja, der sitzt den ganzen Tag im Stuhl. Ja, wer sagt denn, dass das was anderes ist? Wenn du das im Team hast, dann ist das schon schwierig, dass sich untereinander alle verstehen. Wenn ich meine Mitarbeiter binden will, dann muss ich denen auch ganz klar machen, ey, du bist der Chef auf deinem Gebiet, du kannst das und du machst richtig geile Arbeit. Also Wertschätzung. Ne? Also Wertschätzung und auch ihm zeigen, und das habe ich immer stark dadurch gezeigt, dass ich sagte, wenn ihr bei mir arbeitet, das ist das allererste schon mal, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst. Weil du hast gerade einen Bewerbungsprozess durchgemacht, den nicht viele durchmachen können, ja, und du bist immer noch hier. Herzlichen Glückwunsch, du hast es drauf. Und das waren junge Menschen. Ich liebe junge Menschen zu inspirieren. Ja, junge Menschen Wertschätzung zu geben, jungen Menschen irgendwie zu zeigen, ey, guck mal, was du drauf hast. Weil wir vergessen das irgendwie, ja, oder wir übersehen das. Wir sehen immer nur, was wir nicht können. Und dann kommt da jemand um die Ecke und dann guckt man mal genauer hin und sagt, Alter, wie kannst du denn, wie systematisch arbeitest du bitte? Wie schnell lernst du etwas? Ja, keine Ahnung, boah, wie du mit den anderen umgehst, das ist unglaublich wertvoll. Weil jemand kann auch zum Beispiel vielleicht weniger Fähigkeiten haben, handwerkliche Fähigkeiten, aber menschlich, das war mir immer am wichtigsten, weil ich kann dir eher handwerklich was beibringen, als dir zu zeigen, okay, wie entwickelt man die richtigen Werte für unser Unternehmen. Ne? Und das ist unbedingt sehr, sehr wertvoll bei der Mitarbeiterbindung, dass die unter sich, die müssen sich unter sich untereinander binden. Das Team sorgt dafür, dass jemand kommt und geht.
Ja. Was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, dass das Team dafür entscheidend ist. Ne? Also oft, wenn wir uns jetzt auch mal angucken, was sind so die Hauptgründe, warum ich für einen Betrieb arbeite, steht Geld, glaube ich, auf Platz 4. Also,
ne, statistisch,
oder? Statistisch, okay. Genau, gibt halt verschiedene Umfragen zu dem Thema, warum arbeite ich für einen Betrieb oder warum arbeite ich gerne für einen Betrieb. Und tatsächlich ist Geld da nicht das ausschlaggebende Argument, sondern wie ist das Team, wie ist die Organisation, das halt auch in Verbindung mit dem Chef und auch so einfach es klingt, wie weit ist der Weg zur Arbeit?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das sind, diese Statistiken sind gut und schön. Wenn ich Punkt 1, viele verstehen das, glaube ich, ein bisschen falsch, weil wenn ich Punkt 1 erfülle, bedeutet das nicht, dass Punkt 2, 3 und 4 nicht erfüllt werden müssen. Ne, also es kann eine Wichtigkeit geben, aber wenn eins von diesen Punkten so ausschweift oder so verkehrt ist für den potenziellen Mitarbeiter, dann kommt der nicht.
Ja.
Ja, und für mich ist immer wichtig, jemand muss sein Leben finanzieren können. Und ich habe das immer ganz gerne gemacht, aber habe das auch gemerkt, dass das nicht häufig angenommen wurde. Ich wollte den Leuten zeigen, wie man mit Geld umgeht. Wie kannst du sparen? Ganz, ganz einfach, damit du vielleicht nicht diese Situation, weil ich kenne das, im Handwerk hast du häufig halt auch Mitarbeiter oder überhaupt Personen, die finanzielle Schwierigkeiten haben. So, und wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe und morgens zum Arbeitgeber komme, ja, dann bin ich vielleicht ein bisschen gereizter, als wenn das nicht der Fall ist. Und ich weiß auch, wenn meine Mitarbeiter finanziell unabhängig sind, also wenn sie sagen mal, sie könnten, wenn sie heute von morgen nicht mehr arbeiten würden, sich 12 Monate selbst versorgen mit demselben Standard, dann weiß ich, es kommt jemand, weil er bei mir arbeiten will und nicht, weil er muss. Und das ist so wichtig. So, so wichtig. Wenn wir das wirklich integrieren können, ne? Dass Leute das lernen und Leute wirklich zu mir kommen, weil die Bock drauf haben und nicht immer nur so, ja, da ist besser. Glaub es mir, du hast einen guten, auch, das ist auch ein Punkt, den würde ich gerne mal ansprechen. Mitarbeiter, dem Unternehmer, dem Selbstständigen, dem Chef einfach mal Wertschätzung zurückgeben. Alle wollen Wertschätzung? Schenk mal deinem Chef, schenk mal deinem Selbstständigen, der den ganzen Tag wirklich, keiner hat da einen bösen Hintergedanken, alle ackern sich den Arsch ab. Ja, schenk doch einfach mal Wertschätzung zurück. Sag doch einfach mal, danke, dass wir jeden Tag arbeiten dürfen. Danke, dass wir so tolle Baustellen haben. Danke, dass jeden Monat mein Geld pünktlich auf dem Konto ist. Alles ist selbstverständlich. Und Wertschätzung kann man in beide Richtungen geben. Und wenn beide das machen, das ist unglaublich wertvoll.
Stimme ich dir zu? Realität ist, wenn ich vom Chef keine Wertschätzung bekomme, dann bin ich als Angestellter auch nicht derjenige, der Wertschätzung vorausschießt. Mhm. Das ist ja ein Stück weit auch ein Vorschussgeschäft. Und ich glaube, das ist ein Thema, was halt auch von oben erstmal initiiert werden muss, damit sich's etabliert. Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, Angestellte wissen auch manchmal gar nicht, welche Fragen sie stellen müssen. Mhm. Ich glaube, das ist bei Wertschätzung dasselbe, gerade weil es in unserer Branche auch noch nicht so etabliert ist. Es ist einfach noch nicht so üblich, sich gegenseitig Wertschätzung zu geben. Ich finde das ganz spannend, das auch einfach mal als Prozess zu integrieren. Mhm. Zu sagen, ich setze mich mal mit meinen Mitarbeitern hin von Angesicht zu Angesicht und mache mal ein Feedbackgespräch. Und das nicht immer nur auf fachlicher Ebene. Ich finde das auch immer so, wir sind immer drauf getrimmt, gerade auch in der Baubranche, immer so aufs Fachliche uns zu fokussieren. Ja. Du hast vorhin selbst gesagt, ne, die soziale und die weiche Komponente, das spielt genauso eine wichtige Rolle. Dich dann auch mal mit deinen Leuten hinzusetzen und zu sagen so, ey, ich find's cool, wie du mit den Leuten umgehst oder wie du das Team antreibst. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Basis, um dahin zu kommen, dass dir deine Mitarbeiter auch Wertschätzung geben.
Ich finde das super, ne? Also diese Vorstellung, das zu haben, finde ich klasse. Jetzt stelle ich mir einen vor, der hat 4 Mitarbeiter, ist selbstständig, macht vielleicht Büro und alles drum dran selber und ist auch noch mit auf der Baustelle. Wenn der das hört, denkt er so, Alter, was soll ich denn machen? Ja, vielleicht hat er auch gar nicht die Erfahrung, um überhaupt so ein Gespräch zu führen. Ja, also wir gehen jetzt gerade ja in der Situation davon aus, dass ein Unternehmer diese Sachen weiß. Ne? Und das ist das Thema. Mit was sollst du dich alles beschäftigen? Wo musst du überall Experte werden, damit du sowas überhaupt machen kannst? Und deswegen mit Feedback-Gesprächen natürlich, ne? Super Sache, aber das kann auch kleiner funktionieren. Also, dass ihr auch wisst, hör mal, ein Feedback-Gespräch bedeutet nicht immer, ich setze mich eine Stunde zusammen, das kann auch einfach mal 5 Minuten beim Kaffee sein. Wenn jemand gerade von der Baustelle reinkommen ist, komm, lass uns kommst eine halbe Stunde früher rein, trinken wir nochmal ein Käffchen zusammen. Kann auch ein Feedbackgespräch sein. Passt das so an, wie es zu deinem Unternehmen passt und nicht übernehme keine Systeme aus riesigen Firmen, ja, die da für jede Position einen Sitzen haben. Ja, also da gibt es dann 3 Leute, die Feedbackgespräche führen. Das wirst du nicht umsetzen können bei dir im Unternehmen. Das ist in Ordnung.
Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, wieder mit dem Thema authentisch sein. Also gerade wenn ich jetzt anfange, in diesen Prozess einzusteigen als Betriebsinhaber, werde von dir noch unterstützt, ne? Dann muss es halt auch authentisch sein. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich mache jetzt 2-stündige Feedbackgespräche und erwarte auf einmal eine Kultur, die vorher noch gar nicht da war, sondern dann sozusagen das mal zu etablieren, wie es auch zu einem passt und wie es auch zur Unternehmensgröße passt, stimme ich dir vollkommen zu. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir Mitarbeiter halten können als Betrieb und egal in welcher Betriebsgröße, es muss halt einfach passen, es muss authentisch sein, es muss individuell auf den Betrieb zugeschnitten sein. Jetzt sind die Gründe, weshalb Leute ein Unternehmen verlassen, aber trotzdem universell relativ ähnlich. Also auch unabhängig von der Betriebsgröße. Und das, was ich häufig auch gehört habe von Angestellten, finde ich ganz spannend, ist das Thema, boah, der Betrieb ist nicht gut organisiert. Mhm. Also ich bin am Freitag auf der Baustelle, komme zurück und ich weiß gar nicht, wo ich am Montag eingesetzt werde.
Mhm. Sehr interessantes Thema. Keiner mag Chaos. Das ist das schon wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Klarheit. Klarheit sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen. Und Klarheit, meistens dieses unerledigte Aufgaben oder Ungewisses und Verwirrung, das sorgt dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Also wenn wir einfach nur ein bisschen Klarheit in unseren Kopf bekommen, in Prozessen, in allen, egal, in jedem Lebensbereich, fühlen wir uns so viel besser. Und das ist natürlich auch verständlich, dass das für den Mitarbeiter ist. Und wenn ich ein Unternehmer bin oder ein Selbstständiger und ich weiß gerade nicht, wie ich Klarheit schaffen kann, dann kommuniziere, dass du nicht weißt, wie du das gerade tun kannst. Geh mal auf den Mitarbeiter zu und sag immer, ich versuche irgendwie immer euch die Baustellen schon mal vorher zu planen, aber irgendwie klappt das nicht. Vielleicht setzt man sich mal zusammen und fragt immer, was brauchst du überhaupt oder wie? Das ist wieder Kommunikation. Klarheit, einfach auch mal sagen, ey, ich kann gerade was nicht oder ich verstehe etwas selber nicht, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Wenn ich dir sage, hör mal, ich brauche noch mal 20 Minuten, ich weiß gerade nicht, wie ich diese Frage beantworten kann oder ich kann dieses Problem gerade nicht lösen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich das nicht kommuniziere und dann da sitze und dann keine Aussage treffe, das ist schlecht.
Ja.
Und deswegen für mich ganz klar, die Leute legen mehr Wert darauf, dass sie genau wissen, was zu tun ist, ne, als dieses, weil wenn du frei entscheiden könntest, was du zu tun hast, ne, dann wirst du selbstständiger. Wenn du Angestellter willst, willst du ganz genau wissen, was deine Aufgabe, was sind die Ergebnisse, die ich bringen soll und wenn ich diese Ergebnisse erzielt habe, was bekomme ich dafür? Perfekt. Und wenn wir diese kleinen Punkte beachten, dann haben wir ein super Team.
Ja, ich glaube, das ist auch eine wichtige Grundlage erstmal für ein erfolgreiches Arbeiten im Angestelltenverhältnis, weil im Angestelltenverhältnis habe ich auch im Regelfall ein anderes Sicherheitsbedürfnis.
Klar.
Na, und ich will halt wissen, kriege ich mein Gehalt regelmäßig? Was muss ich dafür tun, um dieses Gehalt zu verdienen? Was sind die, wie du sagst, die Anforderungen, die an mich gestellt werden? Und was ist neben den Anforderungen auch die Erwartungshaltung, vielleicht auch an meine Weiterentwicklung? Mhm. Ich glaube, auch dieses Thema Entwicklungspotenzial von Mitarbeitern wird häufig in unserer Branche auch so ein Stück weit vernachlässigt.
Ja, ich liebe Weiterbildung, Weiterentwicklung. Also das ist das, was, wenn ich nichts machen würde, ja, dann wäre es nur, würde ich nur Weiterbildung, Weiterentwicklung machen. Die ganze Zeit, da alles, was ich tue, zahlt darauf ein. Und wenn ich selber weiß, das ist der größte Wert, den wir haben, dass wir uns weiterentwickeln, weiterbilden und Neues lernen, dann gebe ich doch das auch an meine Mitarbeiter weiter. Ja, stell mal vor, deine Mitarbeiter entwickeln sich wirklich weiter. Was entsteht da? Was für eine Effektivität, was für eine Gemeinschaft, in allen Bereichen kann man sich ja weiterentwickeln. Ja, wenn dein Mitarbeiter sich selber eine Frage klären, also selber eine Frage beantworten kann, das gibt ihnen dieses gute Gefühl. Das habe ich ja auch jetzt bei meinen Teilnehmern, merke ich das ja. Ich nehme dir keine Aufgabe ab. Ich strukturiere das, ich nehme dich mit, ich gebe dir die richtigen Impulse und dann lasse ich dich diese Aufgabe erledigen. Und du merkst, diese Aufgabe ist nicht so groß, wie sie vorher schien, weil wir gehen strukturiert da dran. Und auf einmal merke ich so, was ist da für ein Stolz, weil man selber gerade diese Aufgabe gelöst hat, dieses Problem geregelt hat. Das ist das Wertvolle. Das, wenn du das Menschen gibst, keiner will Ruhe, jeder will sich selber um sich selber kümmern können und sich selber vertrauen können. Und wenn du das schaffst, an eine andere Firma. Du hast keine andere Möglichkeit, als dass sich deine Firma in genau die richtige Richtung entwickelt.
Ja.
Vor allem, nochmal, Entschuldigung, einen kleinen Satz dazu. Wenn deine Mitarbeiter sich weiterentwickeln und es kommt eine neue Person in dieses Unternehmen rein, dann sorgen deine Mitarbeiter dafür, dass diese Person sich auch weiterentwickelt. Du hast gerade Aufgaben abgegeben. Es ist automatisch. Ja?
Du hast also quasi eine Kultur fürs Lernen und fürs Weiterentwickeln quasi geschaffen.
Oh, schön gesagt. Kultur. Ja, also es ist eine Gemeinschaft. Wenn ich die deutsche Nationalmannschaft habe, ja, weil wir haben heutzutage auch häufig so, es muss nicht jeder in jedes Unternehmen passen. Wenn wir einfach nur mal die passenden Leute in die passenden Unternehmen packen, dann wäre das perfekt. Weil wenn in der deutschen Nationalmannschaft ein Basketballspieler spielen würde, das würde keinen Sinn machen. Warum packen wir den nicht in eine Basketballmannschaft und lassen dann die Fußballspieler unter sich und die Basketballspieler unter sich? Das würde 1000-mal besser funktionieren. Und das sehen wir in jeder Situation. Aber im Moment am Arbeitsmarkt ist das so, jeder muss überall reinpassen. Such die passenden Leute für dich, weil es gibt, wenn bei mir, zum Beispiel bei mir wurde nicht geraucht. Ich wollte das nicht, ich will das Bild verändern. So, jetzt müssen wir auch, wir können nicht sagen, wir wollen was verändern, aber wir verändern uns selber nicht. Oder wir sagen auch nicht, dass wir mal als Vorbild vorgehen oder auch vielleicht verzichten. Weil Veränderung heißt auch Verzicht. Ja, ich kann darauf verzichten, dass sich das Bild in der Gesellschaft ändert. Oder ich kann darauf verzichten, dass ich mal rauche oder Alkohol trinke auf öffentlichen Straßen etc. Oder in meiner Arbeitskleidung. Oder dass ich immer dreckig rumlaufe. Wenn ich diesen Ansatzpunkt wähle, dass ich wirklich sage, okay, wir sind alle dafür zuständig, dass sich etwas ändern kann. Boah, unglaublich.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung zum Abschluss.
Ja.
Jetzt entwickelt sich die Branche halt dahin, wo sie sich hin entwickelt. Also wir sehen jetzt gerade am Markt, die Auftragslage schwankt. Also es gibt Betriebe, die haben weiterhin volle Auftragsbücher. Es gibt aber auch Betriebe, die haben nicht mehr so volle Auftragsbücher, wie es in den letzten 3 Jahren der Fall war. Es gibt Betriebe, die haben genau die richtige Anzahl an Mitarbeitenden. Es gibt Betriebe, die sind auf der Suche oder haben vielleicht sogar auch zu viele. Jetzt auch vor dem Hintergrund, wo sich der Arbeitsmarkt hin entwickelt in den nächsten 5 bis 7 Jahren, gerade wenn dann die Babyboomer-Generation zu einem großen Teil in Rente geht. Mhm. Wo siehst du das Malerhandwerk und das Thema Mitarbeiter in den kommenden Jahren? Mhm. Und noch dazu gesagt, du kannst nicht jeden Betrieb da draußen retten.
Richtig.
Ja.
Also das ist das Leben. Jeder hat seine Herausforderungen. Wie jemand seine Herausforderungen definiert, das ist jedem selbst überlassen. Also das heißt, wir können nicht, der eine ist Millionär und fühlt sich pleite und der andere hat 1000 Euro auf dem Sparkonto und sagt, boah, ich bin reich. Das bedeutet immer die Betrachtungsweise und was ist gerade mein aktuelles Problem. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich bin Malerbetrieb und höre darauf, okay, die nächsten Jahre entwickeln sich nicht gut. Ja, und wenn mich das beeinflusst, dass ich sage, okay, dann brauche ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil es wird eh nicht gut laufen, dann werde ich auch Probleme bekommen. Also das heißt, ich sollte dafür sorgen, dass es bei mir besser ist. Und wenn es mir gut geht, wenn es bei mir läuft, dann habe ich die Möglichkeit, anderen zu helfen. Und so entwickelt sich eine Branche vernünftig. Also das heißt, dass es besser wird. Wenn ich einen Mitarbeiter suche, dann brauche ich nicht draußen rumlaufen und sagen, Fachkräftemangel, dies, das, jenes. Such dir deinen Mitarbeiter. Wenn du das nicht weißt, wie, such dir Hilfe. Such dir jemanden, der weiß, wie du einen Mitarbeiter bekommst. Wenn mich einer anrufen würde und sagt, immer dann, ich brauche einen Mitarbeiter, dann sage ich, okay, wir brauchen 4 Wochen, dann hast du einen. Kannst natürlich auch zu irgendwelchen Anbietern gehen, dann 12.000 Euro bezahlen und dann sagen, hey, hier, dann kriegst du 30 Bewerbungen. Ist dir immer noch nicht weitergeholfen. So, und wie ich sehe, wie sich das entwickeln wird, ich denke, wenn wir die Jugendlichen richtig ansprechen, dann haben wir unglaubliche Zeiten vor uns. Weil ich denke, das Handwerk wird eher so in die Richtung gehen, beziehungsweise Malerhandwerk in Richtung sich kreativ ausleben. Ne? Was Besonderes zu schaffen, was viele nicht können. Keiner kann dir da eine richtig geile Tapete dran kleben, eine richtig geile Technik oder richtig geil glatte Wände spachteln, etwas erstellen. Also das wird eher sowas wie, die Leute suchen Sinn, die jungen Leute. Wo willst du das denn mehr finden als im Malerhandwerk? Ja, wir haben die besten Voraussetzungen. Wir müssen nur noch mal langsam anfangen, das zu bespielen. Zeig doch, was du kannst, was du hast, was wir bieten können im Handwerk. Ja, wir sagen immer so, ja, geh nicht studieren, komm ins Handwerk.
Da sollten, glaube ich, auch noch ein paar mehr Leute drauf hören. Aber ja. Ich glaube, der Trend zeigt jetzt mittlerweile auch, dass es gesehen wird, auch wenn es erstmal in den Kinderschuhen noch steckt. Ich glaube, unsere nächste Generation hat auch noch einen großen Vorteil. Man greift sich auch schneller mal unter die Arme. Wir sind vernetzter. Gerade die Generation, schon die nächstjüngeren als wir beide, die sind noch vernetzter.
Ja.
Und gerade wenn es dann mal Schwierigkeiten gibt, dann tauschen die sich auch mal aus. Du hast vorhin gesagt, ich bin als Betriebsinhaber alleine. Mhm. Ich muss ja aber auch nicht alleine sein. Ich kann mir einen Daniel in den Betrieb holen. Ich kann mich aber vielleicht auch mal mit einem anderen Inhaber austauschen.
Richtig. Das ist das ja. Warum vernetzen wir uns nicht? Wenn der eine Mitarbeiter Probleme hat und der andere hat Auftragsprobleme, stell dir mal vor, die würden sich kombinieren. Stell dir mal vor, die würden einfach sagen, ey, ich habe zu viele Mitarbeiter, du hast zu viele Aufträge. Ey, so würde das funktionieren. Aber weil wir immer Angst haben, dass uns jemand was wegnehmen könnte, ja, dann funktioniert das nicht. Fragen stellen, weil auch Unternehmer müssen lernen, Fragen zu stellen. Selbstständige müssen lernen, Fragen zu stellen. Dann kann mir auch geholfen werden. Und wenn ich wiederhole mich immer wieder, aber die jungen Menschen abzuholen, diese junge Menschen zu inspirieren, das ist so einfach. Es ist so einfach, weil die Leute wollen abgeholt werden, die wollen inspiriert werden, die wollen hören. Stell dir mal vor, du darfst mit deinem Freund, mit dem du seit Jahren in der Schule bist, darfst du jetzt zusammen auf der Baustelle und gemeinsam etwas schaffen. Wo findest du denn was Besseres? Ich könnte mir noch nicht mal vorstellen, wenn ich nicht arbeiten müsste, was besser wäre.
Ja. Ja. Außer Weiterbildung.
Außer Weiterbildung. Aber das ist ja Weiterbildung,
aber das wenn ist du auch was neu lernst. Richtig, richtig. Ja? Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss, wenn wir jetzt mal drauf gucken, worüber wir gesprochen haben, wie du an Leute rankommst, dass du authentisch sein musst, ne? Ja. Dass du, wenn du ein Manfred bist, dann sei ein Manfred. Wie du Leute inspirierst, wie du an junge Leute rankommst, wie du Leute hältst und wo halt auch so die Stolpersteine sind. Und ich glaube, das schafft auch einen ganz guten positiven Ausblick jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Immer ist alles positiv, wenn ich es positiv haben möchte. Also ich sehe alles positiv. So, und wenn was negativ ist, haben wir einen Ist-Zustand und so jetzt können wir wieder dran arbeiten.
Sehr schön. Das heißt, also auch im Nachgang für alle, die heute fleißig zugehört haben, ihr dürft natürlich gerne auf den Daniel zukommen, der unterstützt euch gerne in eurem Betrieb und natürlich auch einfach zum grundlegenden Austausch. Und beim nächsten Mal spreche ich mit Jessica Hansen darüber, wie kriege ich eigentlich Familie und Betriebsführung vereinbart und was hat eigentlich die 4-Tage-Woche damit zu tun. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Danke dir.
Ich danke dir.